Eine Halbzeit mit ist hier mit einer neuen Ausgabe für diese Woche. Wolf Fuß, Ossi Ostendorp. Ossi, was haben wir auf der Karte?
Oh, in diesem Fall haben wir einen Bundesliga-Check auf der Karte. Der Start nähert sich. Wir wollen die Jungs und Mädels da draußen, die gerne mal ein Scheinchen setzen, ein bisschen mitnehmen, ein bisschen spazieren über die Trainer der Bundesliga. Wer könnte als erster fliegen? Wer sitzt sicher im Sattel? Und was ist eigentlich mit Hansi Flick los, der in 35 Spielen es zum Triple geschafft hat?
Und dazu besser geht nicht, Männer, besser geht nicht.
Lasst euch überraschen, viel Spaß.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolf Fuß und Heiko Ostendorp.
Hallo und herzlich willkommen, hier ist eine Halbzeit mit. Mein Name ist Wolf Fuß, guten Tag in die Runde. Etwas von mir entfernt, der heitere Kollege, der stets heitere Kollege, einer der Besten seiner Zunft, Heiko, genannt Ossi Ostendorp. Ossi,
wie ist die Lage? Einen wunderschönen guten Tag nach München und in die Welt. Die Lage ist bescheiden, aber nicht hoffnungslos, hat mein Opa immer
gesagt. Das ist doch gut. Sagen. Ja. Das ist doch gut. Du stehst unmittelbar vor dem Ja-Wort. Das, glaube ich, so ehrlich kann man sein.
Ich kann.
Finde ich, oder?
Ich sage zu dir schon jetzt einmal Ja.
Ich weiß, dieser Podcast hat viele weibliche Fans, vor allen Dingen. Da wird es jetzt sicher Krokodilstränen geben, wenn man das so hört.
Du meinst, weil du
jetzt unter der Haube bist.
Weil ich vom Markt verschwinde, meinst du sozusagen?
Ja.
Ja. Ja, das hast du, es ist eine gewagte Theorie, aber ich sage, okay, wenn es so ist, dann entschuldige ich mich hiermit vorab. Und bei den weiblichen Zuhörerinnen und bin natürlich trotzdem ein enorm glücklicher Mensch, dass es am Freitag soweit sein wird. Definitiv.
Ja. Wir müssen ja vielleicht den Leuten noch erzählen, dass es aus diesem Grunde ist es eine Voraufzeichnung. Heute ist Mittwoch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Erst Ausstrahlungstag dieser neuen Podcast-Ausgabe ist Freitag. Und just in dem Augenblick, wo wir auf den Markt gespült werden, wird Heiko, genannt Ossi Ostendorp, seine Angetraute zur Frau nehmen. Das kann man doch so sagen. Es sind Geschichten, die das Leben schreiben.
Die Geschichten, also, die nur eine Halbzeit mitschreibt, ja, kann man so sagen.
Finde ich auch. Also das sind auch einfach Dinge, die uns nahbar und menschlich
Ja, wir hatten ja auch schon.
Also auch dich. Auch dich.
Sogar mich.
Auch so einen abgehobenen Chefredakteur. Fatzke.
Schicken Sie mir einen Chefredakteur. Wir hatten ja schon ein kleines Vorgeplänkel. Ich hatte am vergangenen Wochenende meinen Junggesellenabschied, der zelebriert wurde und in den du auch integriert warst, sozusagen.
Ja, ich sage mal so, das stand unter dem. Der Überschrift, auch das, auch dieses Spiel habe ich gewonnen. Wir haben via FaceTime Schnick, Schnack, Schnuck gespielt. Ich war integriert in deinen Junggesellenabschied, ne?
Ja.
Und wir haben Schnick, Schnack, Schnuck gespielt und es war ein Erdrutschsieg mit 2-1.
Ich
glaube, am Ende war es was Papier.
Das Papier den deckte Brunnen, den Brunnen. Oder, ja, das Papier deckte den Brunnen. Es hatte aber
das
schon.
Das war die Entscheidung.
Es war 1-1. Ja. Es war dreimal, glaube ich, dann hatten wir das gleiche Symbol und am Ende hat sich Wolf mit dem Papier. Als ist natürlich auch ein Schnick, Schnack, Schnuck erfahren, sehr, sehr erfahren, der Mann. Muss man dazu wissen.
Ja, ja. Und wobei ich selbst überrascht war über mich selbst, dass ich überhaupt noch Stein und Papier und Schere formen konnte zu diesem Zeitpunkt. Ich war allerdings auch überrascht, dass du es noch konntest. Ne?
Definitiv. Also ich hatte, um vielleicht die Leute noch mal kurz abzuholen, ich musste, es gab über den Tag hinaus einen Wettbewerb, der hieß Schlag den Ossi. Angelehnt an Schlag den Star von Stefan Raab und Schlag den Raab, hieß es ja ganz früher mal. Und ich musste 23 Spiele über den Tag absolvieren gegen jeweils einen der Anwesenden. Und ja, der Verlierer musste üblicherweise einen Schnaps zu sich nehmen. Und ich bin unter erschwerten Bedingungen angetreten. Also ich nehme jetzt mal ein...
Weil du schon vorher Schnaps musstest,
oder? Nee, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Spiel 1 war Lattenschießen. Und mein... Mein Gegner hatte einen prall gefüllten Lederball, den er benutzen konnte, und ich hatte einen platten Handball. So, und das heißt,
ich verstehe.
Ich hatte tatsächlich erschwerte Bedingungen, und so war es in allen Wettbewerben, nahezu allen Wettbewerben, und dementsprechend ist meine Bilanz am Ende nicht so gut gewesen. Ich hatte, glaube ich...
Also kann man sagen, Waffengleichheit herrschte nur bei unserem Spiel, stimmt das?
Ja, das ist natürlich umso bitterer, dass es genau bei deinem Spiel tatsächlich Waffengleichheit war. Wir hatten einen ähnlichen Promillepegel, würde ich sagen. Wir waren...
Das ist nur Ihre Meinung.
Wir waren zugeschaltet, also wir konnten uns sehen. Wir hatten beide Stein, Schere, Papier, Brunnen. Da gibt es ja auch noch so Abwandlungen, ne? Kennst du das auch mit Feuer und Wasser und Wind und
ja.
So? Ist aber ja, nicht das Original.
Und Spiegel und Doppelspiegel. Ich habe das Spiel nicht verstanden, ich habe es gewonnen. Das hatte für mich höchste Priorität. Ja, der Eisvogel war dabei, habe ich gesehen im Anschnitt.
Der war dabei, ja. Der war der Organisator des ganzen Desasters. Ja. Ja.
Das sind Dinge, Spiele, die nur der Eisvogel entwerfen.
Ja, es spielten sich tatsächlich spektakuläre Szenen ab. Es gab ein Nacktbaden, es gab ein Käsefondue auf dem Floß, was wir bauen mussten. Also es gab schon das eine oder andere Highlight tatsächlich im Laufe des Tages. Ja, und hinten raus war es vor allen Dingen eins, nämlich lustig und feuchtfröhlich, so wie es sein soll bei einem
Junggesellenabschied.
Ja. Ja, und diese Woche geht's weiter, also am Freitag stand
es an. Geht's den nächsten Junggesellenabschied, es geht um eine andere Frau. Es wird wieder lustig, wir spielen allerdings erneut. Schnick, schnack, schnuck.
Diesmal mit Doppelspiegel, nur mit Doppelspiegel, Feuer und Wasser. Also Freitag wird geheiratet, standesamtlich, aber nur tatsächlich nur wir beide, also das Ehepaar sozusagen in dem formellen Akt, und am Samstag gibt's dann die offizielle Party mit einer freien Traurednerin und abends mit der Familie ein gemütliches Beisammensein.
Wie stellt sich das da jetzt in Corona-Zeiten am Niederrhein?
Es ist relativ entspannt. Also das Gute ist, wir hatten von Anfang an nicht vor, ein Riesenfest zu feiern mit Tausenden von Leuten, sondern haben gesagt, Familie und Trauzeugen, engster Kreis. Also wir sind so 20 Leute ungefähr, plus minus. Und das ist tatsächlich in Corona-Zeiten auch möglich. Also wir müssen so ein paar Sachen beachten, Mundschutz beim Reingehen, Rausgehen und so weiter. Aber während der Trauung zum Glück nicht. Und
die Gemeindeverwaltung hat grünes Licht gegeben.
Genau, Daumen hoch, Doppeldaumen. Ja. von daher alles entspannt. Also da haben wir keine gröberen Nachteile jetzt durch. Wenn wir jetzt 100 Leute eingeladen hätten oder 120, wie es vielleicht gewesen wäre, wenn wir ein großes Fest gemacht hätten, dann wäre es schwierig geworden.
Okay.
Ja.
Okay, bist du aufgeregt?
Ehrlicherweise noch nicht. Ich konnte mich noch nicht so richtig mit der Tatsache auseinandersetzen, dass es jetzt bald soweit ist, weil doch relativ viel los war die letzten Tage und Wochen. Und ich denke, das wird jetzt so die letzten ein, zwei Tage wird es wahrscheinlich soweit sein. Ich muss noch meine Hochzeitsrede schreiben, die habe ich 5-mal angefangen.
Ja.
In der du natürlich auch auftauchen wirst.
Ich? In deiner Hochzeitsrede?
Ja, selbstverständlich, Wolf.
Mit bleiben Sie sportlich.
Oder? Genau, bleiben Sie sportlich. Einstieg und Ausstieg.
Ja. Oh Gott, okay.
Ja.
Okay.
Ja,
und dann, sehr gut.
Und dann haben wir ein bisschen Urlaub danach. Kleine Hochzeitsreise, aber auch nur auch aufgrund von Corona natürlich alles ein bisschen reduzierter möglich. Dazu ist ja meine zukünftige auch... trägt ja was aus, also unser gemeinsames Baby. Und dementsprechend ist das mit weiten Reisen jetzt, wäre ohnehin schwierig geworden. Von daher geht es ein bisschen nach Südtirol und
okay.
Ja, ein paar Tage.
Aber die Podcast, die nächste Podcast-Folge wird fällt nicht aus. Darunter leiden. Also
fällt aus. nein. Keine Sorge. Ich hör schon das Pöbeln von draußen. Nein, ich werde natürlich auch.
Also dafür mein vollstes Verständnis.
Nein.
Also da hätte ich aber gesagt, das ist das Wochenende, das ist das Pokalwochenende, ne? Also ein quasi Restart-Wochenende. Das wäre ja eine Folge mit einem Füllhorn an Themen. Ne?
Deswegen müssen wir sie auch füllen. Also es ist, ich nehme das Ding mit. Ich bin am Mittwoch oder Donnerstag, müssen wir uns da noch einigen, bin ich am Start und werde dann aus den Bergen, du hast ja auch schon mehrfach aus den Bergen gesendet während Corona.
Ja, da halt die Antenne, da musst du die Antenne festhalten. Stelle dich auf einen Punkt, sagen wir mal Größenordnung 3.500 Meter und dann die Antenne festhalten.
Die muss ich mitnehmen, aber oder gibt es die im normalerweise?
Ja, die wird es da im ausgesuchten Handel geben.
Ja, okay.
Ne? Also
dann werde ich dafür sorgen, dass alle Voraussetzungen getroffen sind, auf jeden Fall. Es wird diese Folge geben, weil wir haben ja auch noch was vor bis zum Bundesliga-Restart am 18. dann. Wir wollen nämlich den Jungs und Mädels da draußen, die gerne auch mal ein Scheinchen setzen am Wochenende oder bei irgendwelchen lustigen Tippspielen im Freundeskreis mitmachen oder auf der Arbeit, wollen wir vielleicht noch mal so ein paar Tipps und Expertenmeinungen, also du, an die Hand geben. Also wir haben gesagt,
ich soll das sein, oder?
Wir machen einen kleinen Bundesliga-Check bis zum Start und haben das in Kategorien unterteilt. Einmal die Trainer, einmal die Stars und einmal die Bosse und würden heute mal mit den Trainern anfangen. Nachdem ich gerade wieder eine Aussage gelesen habe von dem geschätzten Kollegen David Wagner, den wir jetzt schon mehrfach in der Vergangenheit hier thematisiert haben. Er hat nochmal eindrücklich in der Sportbild gesagt, wie weit der FC Schalke 04 doch von der Spitze entfernt sei und dass das jeder kapieren müsste. Würdest du ihn?
Ich sag mal so, es war nicht zu übersehen, ne, in den letzten Wochen und Monaten. Also wir haben ja gerade, was Schalke betrifft, haben wir ja häufig etwas pointierter oder zugespitzter berichtet. Nichtsdestotrotz bereitet mir das auch persönlich als Fußballfan oder als jemand, der in diesem Kosmos arbeitet. Ich verfolge die Entwicklungen auf Schalke mit großer Sorge. Und das meine ich jetzt ganz im Ernst, weil ich mir wünschen würde, dass Schalke erstmal, und das betrifft jetzt erstmal auch die kommende Saison, ein dauerhaftes Bundesliga-Mitglied bleibt. Das will ich jetzt hier mal ganz offen sagen, weil Schalke ist einer der größten und emotionalsten Clubs in der Fußball-Bundesliga und gerade ich als Kommentator habe dort viele tolle Erlebnisse und verbinde mit Schalke und auch mit der Arena dort einfach viele tolle Erlebnisse und das würde ich vermissen. Ne?
Also ich finde gut, dass du das nochmal erwähnst, weil wir haben da tatsächlich da auch ein bisschen Kritik einstecken müssen zwischenzeitlich von dem einen oder anderen, die gesagt haben, ey, ihr haut immer auf Schalke drauf und macht euch immer über Schalke lustig. Ich glaube auch, natürlich ist es so, und das wisst ihr ja alle, die zuhören, wir machen es hier auch nicht immer alles ganz bierernst. Und natürlich gibt es dann Clubs, die sich dann besser dazu eignen. Das hat aber nichts mit dem FC Schalke an sich zu tun.
Absolut nicht. Es ist im Moment einfach so, dass Schalke eine enorme Angriffsfläche bietet.
Selbst verschuldet, teilweise.
Ist verschuldet natürlich und es ist auch so, dass wenn man die Fanforen verfolgt hat oder verfolgt, ist vieles sehr, sehr, sehr überspitzt und mit teilweise schwärzestem Humor durchsetzt, was da passiert. Aber ich habe natürlich hundertprozentiges Verständnis, dass gerade der Fan oder der Anhänger den Club nach außen hin dann schützt, ne? Also das akzeptiere ich und respektiere ich vollumfänglich. Deshalb diese Eingangsbemerkung von mir, dass ich mir sehr wünsche, dass Schalke erstmal ein dauerhaftes und festes Mitglied der Fußball-Bundesliga bleibt. Das betrifft das Sportliche, das betrifft aber auch den ökonomischen Aspekt.
Wenn wir denn dann auf David Wagner nochmal zurückkommen, weil wir über die Trainer reden wollten, ist es für dich der trotzdem wahrscheinlich der Wackelkandidat Nummer 1? Ne? Also es gibt ja immer diese berühmten Listen vor der Saison. Ja. Ne?
Ich mag diese Listen mag ich überhaupt nicht, weil gerade vor der Saison ist es die Salami in den Tunnel werfen.
Ne? Ja, also, es trifft auch in den seltensten Fällen zu dann, ne?
Absolut. Also es ist so, dass David Wagner sicher keine optimalen Ausgangsvoraussetzungen hat nach der abgelaufenen Saison, dass er nach dieser Testspielreihe seine Position nicht zwingend verbessert hat. Und dass er ein unfassbar schwieriges Auftaktprogramm hat
mit
dem FC Schalke.
Stimmt. Ja. Ja.
Also es ist Bayern, Leipzig und Dortmund, glaube ich, in den ersten
vier oder fünf Wochen.
Ja. Ja. So zum Auftakt. Das sind alles Spiele, die Schalke nicht hoch gewinnen wird.
Und dann rennst du halt wieder hinterher, ne?
Genau. Und also es wird wahnsinnig schwer für Schalke, die Welle von Anbeginn der Saison zu erwischen. Deshalb ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn sie sich einfach jetzt im Moment sehr klein machen zu einem Außenseiter, der sie nicht zwingend sind, weil der Kader immer noch vernünftig ist, also und auch dem Bundesliga-Vergleich standhält. Ja, also
zumindest nichts mit ganz unten zu tun
mit dem Abstieg. Ja, genau, mit dem Abstieg zu tun haben dürfte. Alle Probleme, alles okay. Aber wenn du dir den Kader anguckst, siehst du erstmal keinen Abstiegskandidaten. Also ist die Reaktion ist jetzt, finde ich, jetzt gar nicht mal so verkehrt, eben zu sagen, wir sind klein, unser Herz ist rein. Wir sind wir sind Außenseiter. Das ist aber für uns nicht notgedrungen eine Position der Schwäche. So und dann mal gucken, was es dafür gibt. Das ist der Ansatz. Und ehrlicherweise bleibt den Schalkern nichts anderes übrig, als so zu agieren. Jetzt im Moment, ich bin also weit davon entfernt, mich an irgendwelchen Listen zu beteiligen und zu sagen, also David Wagner, das müsste ja mit dem Teufel zugehen, wenn der nach 5 oder 6 Spieltagen. Absolut nicht.
Da mache ich es einfach.
du kannst es von mir aus machen, aber das finde ich auch ein Stück weit respektlos, muss ich ehrlich sagen. Deshalb daran möchte ich mich eigentlich nicht beteiligen. Ich drücke Schalke die Daumen. Die Ausgangsvoraussetzungen sind nicht optimal, aber mal gucken, was sie daraus machen. Also
ich habe mir gerade mal vor der Sendung die Mühe gemacht und geguckt, welcher Trainer. Also ich habe mir eine Trainerliste aufgemacht und geschaut, wer wie lange im Amt ist. Das finde ich immer eine sehr lustige Spielerei. Weil sich das extremst gewandelt hat, seitdem ich mich mit Fußball beschäftige beruflich, die Halbwertszeit der Trainer. Ne? Es ist jetzt mittlerweile, also es ist relativ schwer, die Quizfrage traue ich mir gar nicht zu stellen, wer der Trainer ist, der am längsten im Amt ist. Ist natürlich Christian Streich in Freiburg, mittlerweile 8 Jahre, 8 Monate und aktuell 4 Tage. Und jetzt wäre die spannende Frage, Wolf, wer glaubst du, kommt auf Platz 2? Es ist wirklich, wäre ich nie drauf gekommen, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Sag mal die Dauer.
2 Jahre, 9 Monate und 23 Tage.
Sind wir da fast schon bei Kohfeldt, oder?
Sehr stark, Wolf. Ja. Deshalb bist du tatsächlich Sportreporter.
ich bin.
Oder? Aber es ist tatsächlich... erstaunlich, oder? Also A, dass der zweitlängste Trainer in der Bundesliga im Amt ist, 2 Jahre und 9 Monate im Amt. Das ist alleine schon kurios, finde ich. Ja. Und dann folgen natürlich viele Trainer, die über 2 Jahre da sind. Unter anderem Urs Fischer, Lucien Favre, Adi Hütter. Und dann sind alle schon unter 2 Jahre nur im Amt. Das finde ich krass. Finde ich tatsächlich extrem. Und Christian Streich ist, glaube ich, auch der Trainer, der mit Sicherheit... Da würde ich jede Wette eingehen, die Saison überleben wird, egal wie sie ausgeht. Phänomen, der Typ, oder?
Ja, außer er sagt zwischendurch, ich schmeiß die Brocken selbst.
Ja.
Aber es wird, glaube ich, keiner aus dem Verein kommen und wird sagen, Christian, du bist es nicht mehr.
Wieso ist das so in Freiburg? Das war mit Volker Finke so, ich glaube, der war 16 Jahre da für die erste Mannschaft tätig. Hat das wirklich nur mit dem Umfeld zu tun oder was macht der Verein?
Ja, das hat, glaube ich, auch mit der Tatsache zu tun, dass die Trainer eben auch langjährige Mitarbeiter des Vereins sind oder waren, bevor sie Cheftrainer wurden. Also, dass sie den Club gut kennen, dass sie die Entwicklung, auch die Möglichkeiten des Vereins gut kennen, dass sie nicht plötzlich konfrontiert werden mit sportlichen Ambitionen, von denen sie noch nie gehört haben oder von denen sie nichts wussten, sondern dass dieser Verein sich, auch was die Zielsetzung betrifft, halt sehr, sehr klar ist. Also die wissen, problematisch wird es ab Platz 4 in der zweiten Bundesliga. Da wird es problematisch.
Ja.
Vorher ist die Welt in Ordnung. Und das ist etwas, was der Freiburger Trainer im Grunde garantieren muss, um im Amt zu bleiben. Und das ist etwas, was bei Volker Finke hervorragend geklappt hat. Und das ist auch was bei Christian Streich hervorragend klappt. Und jetzt ist das noch einer, der bundesweit gehört wird, der Meinung hat. Der auch zu gesellschaftlichen Themen befragt wird. Wenn du mit einigen Clubs dann mal oder einigen Trainerkollegen dann mal unter vier Augen sprichst, dann sagst du, ja, es gibt aber auch die dunkle Seite, wenn Christian Streich nämlich bei Anpfiff unten an der Seitenlinie steht.
Das ist witzig, ne?
Und wohl alles beschimpft, was bei drei nicht auf den Bäumen ist.
Aber wirklich, so schlimm wie, glaube ich, kaum ein Zweiter hat. Ja, ja.
Aber wenn du ihn dann darauf ansprichst, dann sagt er, ja gut, also wir sind auf dem Fußballplatz. Und da ist dann halt 90 Minuten, so wie soll man sagen, Out-of-Body-Erfahrung.
Ja, ja.
Und danach ist er noch wieder gut. Und ja, so ist er und so steht er dort und kann nicht anders. Das ist.
Aber dieser Verein überperformt ja wirklich schon seit, ich sag gefühlt 20 Jahren. Ne? Also immer wieder werden die besten Spieler weggekauft. Immer wieder schaffen sie es, Spieler zu holen, die vorher kein Mensch kannte, ganz ehrlich. Selbst heutzutage. Und dann wieder für teures Geld weiter zu verkaufen und trotzdem immer wieder entweder die Klasse zu erhalten oder sogar weiter vorne mitzumischen. Und wenn dann mal abgestiegen wird, dann wird im nächsten Jahr wieder aufgestiegen. So.
Genau. Also wenn das gut läuft und die anderen Clubs oder viele Clubs eben nicht ihrem Vermögen entsprechend performen, dann endet es auch am Rande oder sogar in einem europäischen Wettbewerb.
Ja.
Du, wenn es einfach viele Clubs gibt, die das volle Leistungsvermögen abrufen, dann kann es passieren, dass der Sportclub Freiburg auch mal gegen den Abstieg spielt oder ausnahmsweise auch mal absteigt.
Ja.
Und dann werden die Kräfte gebündelt und das wird aber zu keinem Zeitpunkt wird an der Philosophie gezweifelt und auch nicht am Übungsleiter.
Genau. Ottmar Hitzfeld hat mir mal gesagt, jedes Jahr, wo Freiburg drin bleibt, müsste Christian Streich eigentlich Trainer des Jahres werden. Das ist, ich finde, damit ist vieles gesagt. Der Typ und der Club, da kann man eigentlich echt nur den Hut vorziehen. Jetzt marschieren sie dann ja auch noch ins neue Stadion. Ich glaube dann irgendwann im kommenden Jahr. Das ist schön. Also Freiburg ist für mich so eine Diaspora, die ich gar nicht so gemeint habe. Also es ist schön, dass die immer noch dabei sind, finde ich. Das ist
ein echtes Biotop in der Fußball-Bundesliga. Es wächst und gedeiht vieles und es sieht sieht sehr gut aus und sie spielen auch einen guten Fußball.
Ja.
Also das
immer
ist
attraktiv.
Alles immer, immer gut zu gucken.
Ja.
Ja. Wir wollen Kicke. Ja, dann lass sie Kicke. Ja, ich finde das gut.
Absolut.
Ich finde das gut.
Absolut. Auf Platz 3 in der Liste der Trainer, die am längsten im Amt sind, ist dann mein Trainer des Jahres der vergangenen Saison schon. Das ist Urs Fischer.
Ja.
Auch bei Union einen tollen Job gemacht. Ganz, ganz spannende Transfers getätigt, wie ich finde, in diesem Sommer jetzt wieder. Allen voran natürlich Max Kruse.
Ja.
Weiß nicht, folgst du ihm auf Instagram? Dem guten
Urs Fischer?
Nee. dem Max, meine ich. Dem lustigen Max.
Ja, nein.
Der macht, er ist ja wirklich, seit er bei Union ist, glaube ich, rund um die Uhr live bei Instagram. Also du kannst wirklich vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen, kannst du wirklich jeden Schritt verfolgen. Und das bringt dem Club natürlich irgendwie so ein bisschen einen Glamour-Faktor, ein bisschen mehr Öffentlichkeit, auch so ein Typ wie Kruse, ne, der dann da am zweiten Tag gleich mit seinem frisierten Moped da ankommt und
ja.
hat ja dann eine eigene Interviewreihe gestartet im Trainingscamp, wo er jeden Abend einen Spieler interviewt hat, wie es normalerweise unsere Aufgabe ist. Also da kommt schon sehr viel Action rein durch Kruse. Ich glaube aber, dass er vor allen Dingen sportlich hervorragend in diese Truppe passt, weil er was mitbringt, was Union vorher noch nicht hatte. Ne? Also eine gewisse spielerische Komponente, der ist jemand, der den Ball verteilen kann, der immer anspielbereit ist, der in die Box geht. Ich glaube, dass Max Kruse richtig einschlagen wird bei Union. Und ich glaube, dass Urs Fischer genau der richtige Trainer am richtigen Ort ist, tatsächlich.
Absolut. Einer, der zu 100% zu dem Club passt.
Ja.
Also das, den Eindruck habe ich in der Tat. Ein auch sehr besonderer Verein, mitunter mal gegen den Strich und gegen den Mainstream und mit sehr klaren auch gesellschaftlichen Idealen, die dann auch vertreten werden, wenn es ihnen vielleicht sogar sportlich mal schadet. Also sie bleiben sich treu. Und Urs Fischer ist da ein Jünger dieser Idee. Die versuchen alles, um die Fans mitzunehmen, um die Fans ins Stadion zu holen, versuchen alles irgendwie durchzusetzen. Mit Max Kruse haben sie ja einen geholt, der jetzt auf jeden Fall mal massentauglich ist.
Ja.
Und der auch zum Publikumsliebling taugt. Ich bin neugierig, wie er das jetzt schafft nach dem Jahr in der Türkei, beziehungsweise auch dem, er hat jetzt auch einige Monate eben pausiert, sich dann in so eine sehr klare Spielidee einzupflegen, also sich selbst auch ein Stück weit unterzuordnen. Mhm. Oder ob sie Max Kruse dann auch auf dem Platz eine gewisse Sonderstellung einräumen. Also ich folge ihm nicht auf Instagram, insofern kann ich's, ich habe gesehen, wie er da mit dem Moped vorgefahren ist und wie er nach dem Aufstehen also überrascht war, dass sich die Bayern doch für das Eröffnungsspiel entschieden haben und er sich gewünscht hat, jetzt also auch um 15.30 Uhr zu spielen. Also das ist, ich mag das, wenn es ein bisschen pointiert ist,
ja,
und
ja.
wenn es irgendwie echt ist. Ich glaube, das bringt er mit. Und das wird Union Berlin nicht schaden. Und nun nichtsdestotrotz, und das wissen die auch, geht es in allererster Instanz der Saison mal darum, die Klasse zu halten. Und das wird schwierig genug.
Ja, das glaube ich auch. Für einen Aufsteiger gilt das natürlich immer per se.
Ja.
In dem Fall ist es auch ein spezieller Aufsteiger, wie ich finde. Arminia Bielefeld ist back in the Bundesliga.
Ja.
Auch mit einem ganz, ganz besonderen Trainer, Uwe Neuhaus, der mit 60 jetzt, glaube ich, erstmalig in der Bundesliga seinen Platz findet. Auch ein ganz, ganz spezieller Club und Neuhaus sicherlich auch jemand, der Farbe reinbringt, sage ich mal, in die Hütte, ne?
Ja, und der Verein auch. Also der Verein tut's auch. Also es ist auch ein starker Charakter, der da hochkommt. Also was den Trainer betrifft, und auch was den Verein betrifft. Also die allen mal wieder in der ersten Liga zu haben, ist hervorragend. Also auch da stellt sich die Frage, wie nachhaltig ist das? Können sie sich in der ersten Liga halten? Auch die leben in dem vollen Bewusstsein. Es geht von Tag 1 an gegen den Abstieg. Das wird helfen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann mal gucken, ne? Also mal gucken, was es gibt. Das wird auf jeden Fall ein maximal sperriger Gegner. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt.
Glaubst du, dass sie den Stiefel, ähnlich wie Union es ja gemacht hat oder im letzten Jahr auch Paderborn, den sie in der zweiten Liga gespielt haben, 1:1 weiterspielen werden oder versuchen werden?
Ja, also Stiefel ist mir jetzt ein bisschen zu despektierlich, aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dass Union Berlin hat ausgezeichnet, dass sie sich von der ersten Minute an, von der ersten Bundesliga-Minute an treu geblieben sind. Und ja, das ist mit Sicherheit ein Erfolgsmodell. Bei Paderborn war es im Grunde genauso, auch wenn absehbar war, dass einfach zu viele für zu viele Komponenten im Kader der Schritt zur ersten Liga noch zu groß war. Also da können wir jetzt im Nachhinein sagen, vielleicht wäre ein bisschen mehr finanzielles Risiko zuträglich gewesen, wo man das ein oder andere Invest in einen Bundesliga-erfahrenen Spieler hätte tätigen müssen. Aber das hat, ich habe häufig mit Jeff Baumgart zu tun gehabt, er hat immer gesagt, uns war wichtig, den Profi-Standort Paderborn zu erhalten und nicht den Bundesliga-Standort. Und deshalb konnten wir einfach finanziell nichts Verrücktes machen. Wir mussten unter dem Radar forschen und mussten einfach versuchen, unsere Bundesliga-Erfahrung letztlich selbst zu kreieren. Und dann ist es so. Und das wird man jetzt auch in Bielefeld sehen. Wie viel Risiko sind sie bereit einzugehen? Wie groß ist der Schritt für Germanchen von Liga 2 auf Liga 1? Also es wird... Arminia wird es sicher helfen, wenn Zuschauer im Rücken sind.
Ja, glaube ich auch.
Das hat man auch bei Union gesehen. Das hilft, weil das einfach ein enthusiastisches Publikum ist, voller Dankbarkeit.
Spezielles für die erste Stadion,
Bundesliga.
Ne?
Spezielles Stadion, exakt. Mal gucken, wann es da soweit sein wird und die ersten wieder rein dürfen. Das wird helfen. Und es wird spannend sein zu gucken, wie die sich verkaufen in der ersten Liga.
Das Gleiche gilt natürlich für einen anderen Aufsteiger mit einem Trainer, der für mich zum Beispiel ein komplett unbeschriebenes Blatt ist. Ich weiß nicht,
inwiefern. VfB Stuttgart.
Ja. Pellegrino Matarazzo heißt der gute Kollege. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass er US-Amerikaner ist. Den Namen jetzt nicht zwingend zu entnehmen.
Ja.
Doppelstaatsbürger, also US und Italiener. Weißt du, kannst du was sagen zu dem Kollegen? Ich kann ehrlicherweise, muss ich zugeben, gar nichts dazu beitragen.
Nein, 0,0.
Oh, okay.
0,0. Also ich, das ist...
Gut vorbereitet.
Ja, also da freue ich mich, ihn kennenzulernen.
Ja.
Also auch als Typ. Ne? Stuttgart ist ein ganz schwieriges Pflaster.
Ja.
Wir haben, glaube ich, im Rahmen dieses Podcasts schon mal gesprochen, weil die Erwartungshaltung ist immens. Die Erinnerungen an große
Europapokal-Tage
und große Erfolge
Junge Wilde.
Sind noch warm. Deshalb, das ist kein normaler Aufsteiger, sondern vom VfB wird erwartet, und das erwarten die Stuttgarter auch von sich selbst, dass es innerhalb kürzester Zeit nicht nur nach oben geht oder oben bleibt, sondern halt dann auch wieder europäisch wird. So, damit muss sich ein junger Trainer, und das ist er ja, zumindest gemessen an Erstliga-Erfahrung, damit muss ein junger Trainer zurechtkommen. Und das ist in Stuttgart eben besonders schwierig, weil wir beide dort selbst erfahrene Granden der Branche haben scheitern sehen.
Ja, genau. Also nimm mal ein Beispiel. Markus Weinzierl, von dem ich sehr viel halte grundsätzlich. Sehr, sehr guter Trainer. Auch zum Zeitpunkt dahingegangen, wo die sportliche Führung, sag ich mal, zerstritten war. Wo es immer wieder mit dem Vorstand auch Palaver gab. Es gibt immer wieder Leute von außen, die reinquatschen. Weil es natürlich auch viele ehemalige Legenden gibt. Ne?
Genau so ist es.
Die dann immer auch mal ihre Meinung kundtun bei uns, bei euch.
Auch hochrangige Mitarbeiter im Verein, die seit Jahrhunderten dabei sind und sehr klare Vorstellungen davon haben, wie es mit dieser Mannschaft zu laufen habe. Das ist dann alles in allem eher kontraproduktiv.
Ja, für einen Trainer, gerade für einen jungen Trainer, glaube ich, echt schwierig. Ne? Also,
ja.
Legst du dich dann mit den Brüdern an oder hältst du lieber die Klappe? Ne? Also muss ja auch ein Profil haben. Nimmst du sie mit ins Boot? Oder da ist dann auch viel Politik und Macht im Hintergrund, was du vielleicht noch gar nicht einschätzen kannst, ne? Wie da so die Strömungen laufen. Also ich finde auch Stuttgart sehr, sehr cooler Club, aber auch sehr schwieriger Club, ehrlicherweise. Von daher spannend.
Für einen jungen Trainer, für einen jungen Trainer nicht leicht. Ja. Also wir haben Hannes Wolf dort erlebt, von dem ich dachte, ja, das ist der Richtige für den VfB.
Richtig, auch gutes Beispiel. Ja,
Er ist mit denen aufgestiegen und ich dachte, also das ist auch perspektivisch einer, mit denen, der kann in Stuttgart die nächsten paar Jahre was aufbauen. Zeitsprung. wenige Monate nach dem Wiederaufstieg war er schon Geschichte wieder.
Ja, genau. Gutes Beispiel. Hannes Wolf, gutes Beispiel. Markus Weinzierl, wie gesagt, es gibt einige, die sich da schon, die gescheitert sind. Daher finde ich sehr, sehr spannend, was mit dem noch recht unbeschriebenen Kollegen passieren wird. Ähnlich Sebastian Hoeneß in Hoffenheim. Überraschender Transfer aus meiner Sicht. Ist der zweitjüngste Trainer mit gerade mal 38 Jahren, hat die Bayern Amateure zur Meisterschaft geführt. So, ich sag mal, Insidern auf jeden Fall, nicht nur wegen seines Namens und seines Verwandtschaftsgrads zu den beiden Hoeneß-Brüdern natürlich schon ein Begriff. Also ich sag mal so, ja. den hatten glaube ich schon einige Vereine auch auf dem Zettel. Auch spannend. Hast du ihn mal kennengelernt?
Keine Berührungspunkte bislang. Aber Hoffenheim zeichnet sich ja durch ein relativ kleines und somit ruhiges Umfeld aus. Das bedeutet, dass man da die Chance hat, als junger Trainer zu wachsen. Auch, dass auch es da mitunter Kompetenzgerangel geben kann, hat man jetzt gesehen mit Schröder.
Ja,
ne?
ja.
Also auch da geht nicht alles. Aber es gibt zumindest die Möglichkeit, wenn du einen guten, sagen wir, fußballideologischen Ansatz hast, als Trainer, dass du da erstmal machen darfst und länger machen darfst, bevor da die Ersten dazu neigen, die Nerven zu verlieren. Das ist schon gut. Also besser als junger Trainer, man hat es auch bei Nagelsmann gesehen, es ist Hoffenheim, ist ein gutes Pflaster, um zu wachsen. Was ich höre und was ich weiß, bringt der alles mit. Als Trainer an Kompetenzen und ja, jetzt muss er sehen, wie er schwimmt und man kann sagen, Hoffenheim ist was das betrifft, einfach ein sehr, sehr gutes Becken für Frischlinge, das soll jetzt nicht respektierlich sein, um sich an die Bundesliga zu gewöhnen. Ohne, dass es nach einer überraschenden Niederlage sofort auch einen medialen Dampfhammer gibt.
Glaubst du, dass der Name in dem Fall auch eine Last sein könnte? Das hört man ja oft, ne? Menschen, die nun mal große Verwandtschaft haben.
Ich trage einen großen Namen.
Ja. Fuß. Auf großem Fuß. Auf großem Fuß. Nein, aber ich meine, Hoeneß ist natürlich klar. Der wird logischerweise nicht nur im Boulevardbereich immer wieder wahrscheinlich in jeder Geschichte, die über ihn geschrieben wird, erstmal die Verbindung zu Uli oder Dieter hergestellt, logischerweise.
Ja, gehört mit dazu. Ja. Jetzt trägt er aber den Namen schon seit 38 Jahren und weiß ich, denke ich, damit auseinanderzusetzen. Und da hilft Hoffenheim.
Mhm.
Also, es wäre jetzt was anderes, als wenn man sagen würde, Schalke. So.
Ja.
Da bist du dann relativ schnell wieder bei dem Namen. Hoffenheim, glaube ich, hat er die Chance, mit seinen Kompetenzen zu überzeugen. Ohne dass sein Nachname vergrößere, was soll man sagen, Verwirrung oder Erhöhungen oder Erwartungen sorgt.
Darf ich jetzt nicht.
Also die haben sich ja nicht für ihn entschieden wegen des Nachnamens, sondern haben sich für ihn entschieden wegen seiner Kompetenz. Und das, denke ich, hat auch Alex Rosen und je nachdem, wer spricht, immer wieder betont. Und
Sebastian Ostendorp oder Sebastian Fuß geheißen hätte, meinst du? Und die gleiche.
Wahrscheinlich, mit Fuß wahrscheinlich, also wahrscheinlich am ehesten noch einen Fuß geholt.
Füßchen.
Ich kann die Schlagzeilen schon lesen.
Da wir es wahrscheinlich nicht mehr schaffen werden, alle Trainer nochmal einzeln durchzugehen, ist aber einer, über den ich gerne noch sprechen würde, weil er auch ein sehr, sehr spezieller Typ ist, den ich persönlich auch in seiner Dortmunder Zeit kennengelernt habe. Auch ein sehr relaxter Trainer, wie ich finde. Der ist aber aus meiner Sicht auch vor einem ganz schweren Jahr steht, ist Peter Bosch in Leverkusen. Hat mich überrascht. Er hat in Leverkusen bislang echt einen guten Job gemacht, wie ich finde.
Ja.
Auch wenn es im letzten Jahr dann natürlich das Saisonziel einfach verpasst wurde, muss man auch ganz klar sagen, weil wenn du mit der Mannschaft, haben wir schon öfter darüber gesprochen, es am Ende nicht in die Champions League schaffst, dann ist es zu wenig aus meiner Sicht. Da waren wir uns, glaube ich, auch ziemlich einig. Jetzt hat er natürlich, wird Havertz verlieren. Das ist natürlich ein Verlust. Volland wird gehen. Das sind zusammen, ich glaube, 80 Scorerpunkte, die da ungefähr weg sind. Jetzt muss man sehen, wie sie es ersetzt kriegen. Bosch, für dich, der hat in Amsterdam ein Riesenjahr gehabt. In Dortmund kam er zu einer schwierigen Zeit, ist, sag ich mal, relativ schnell dann auch wieder weg gewesen. Und
hatte in Leverkusen eine sehr gute Phase. Ja. Das darf man nicht unterschlagen.
Ja. Was glaubst du, wo geht die Reise hin mit ihm oder wo kann es hingehen? Aber wird schwierig, ne?
Leverkusen ist für mich ganz schwer, ganz schwer einzuschätzen. Weil, nochmal, selbst wenn sie Havertz und Volland verlieren, wonach es ja jetzt aussieht, werden sie mit Sicherheit für adäquaten Ersatz sorgen. Und das wird wieder eine hochklassige Mannschaft sein, die mit Sicherheit unter die Top 6 der Tabelle gehört. Und es wird Phasen geben, wo du denkst, die spielen die Sterne vom Himmel. Da hast du einen typischen Meisterkandidat vor dir. Und dann wird es Phasen geben, wo du dich fragst, was ist hier eigentlich los? Also das scheint so irgendwie das Schicksal von Bayer Leverkusen zu sein. Also die Frage wird sein, kann Bosch diese zweite benannte Phase so relativ kurz halten? Ich muss auch manchmal sagen, ich tue mir auch schwer dann zu sagen, dass es eine Frage des Trainers ist.
Mhm. Wobei Bosch, wenn ich dich da einmal unterbrechen darf, der hat, das war ja wirklich, ich habe mich mit dem relativ viel beschäftigt damals, bevor er zum BVB kam und auch mit vielen holländischen Kollegen und so gesprochen. Und er hatte ja bis auf dieses eine Jahr mit Ajax hatte er auch noch nicht die ganz großen Erfolge vorzuweisen. Was er aber immer geschafft hat, war einen mega attraktiven und offensiven Fußball zu spielen, den er völlig unabhängig von Verein und Mannschaft durchgezogen hat. Das hat er auch, das hat er dann auch bei Ajax gemacht, hervorragend dann natürlich sogar, also mit spektakulärem Fußball wirklich fast fast bis ganz nach oben geschafft. Dann beim BVB ist er damit krachend gescheitert am Ende und in Leverkusen hat man dann natürlich die Frage aufgeworfen, kann der eigentlich auch, hat der auch einen Plan B oder kennt er nur offenes Visier? Und ich finde, das hat er zuletzt.
Aber das ist mir zu sehr Schublade. Immer, der hat keinen Plan B, der hat keinen Plan C und so. Ich meine, das ist ein hochdekorierter Trainer. So, der hat auch Rückzugspläne. Ne? Das ist so. Die Frage ist, in Leverkusen ganz im Speziellen, ist die Mannschaft in der Lage, das umzusetzen?
Na gut, aber das ist also auch eine Aufgabe des Trainers, oder?
Also, natürlich, aber er ist ja nicht der Erste, der daran scheitert.
Nö, das stimmt.
Vermeintlich nicht das Optimum aus diesem Kader rauszuholen. Also da sind ja nahezu alle. Jetzt fährt hier gerade der Müllwagen vorbei.
Da ist er wieder.
Hört man das?
Grüß schön.
Ja, ist er wieder.
Grüß schön.
Ja,
hast du den Nachbarn Bescheid gesagt?
Grünmüll und gelber Sack ist heute.
Hast du die Fahnen rausgehängt vorher?
Absolut, absolut. das sind ja praktisch seit Klaus Toppmöller und dem Erreichen des Champions League Finals sind ja eigentlich alle gescheitert, weil Leverkusen hatte immer irgendeiner auf dem Zettel.
Ja, und hat auch immer eine geile Mannschaft.
Eben. Und es hat immer Phasen gegeben in der Saison, wo du dachtest, dieses Jahr sind sie fällig. Also dieses Jahr sind, oder fällig, in diesem Jahr sind sie reif.
Ja.
Große, große Neugier, was Bayer Leverkusen betrifft.
Ich höre das Piepsen. Wollen wir einmal lauschen? Mhm. Wollen wir das mitnehmen?
Ja, wenn er piepst, fährt er rückwärts. Das weiß ich. Auch wenn ich ihn nicht sehe. Ich sitze gerade im Ostflügel, ich höre ihn.
Grün
ich hatte gerade bei den grün und gelb.
Beides an einem Tag. Das ist Das gibt es auch nur in München, ne?
Das, ja, ja. Das gibt es. Das gibt es uns so. Und zwar jeden Mittwoch.
Dann lass uns zum Abschluss noch über einen Trainer reden, der alle überragt hat im vergangenen Jahr. Hans-Dieter Flick. Es haben neun Monate gereicht, um das Triple einzufahren. Gab es vorher noch nie in der Geschichte. Ich glaube, gehuldigt worden ist ihm tatsächlich genug. Und von allen Stellen siehst du, und das ist die einzige Frage, die ich spannend finde, siehst du auch nur ein Promille an Gefahr, dass es für Flick und Bayern irgendeinen Bruch geben könnte oder irgendwas, das nicht funktionieren könnte in der nächsten Saison zwischen diesen beiden, also speziell zwischen Trainer und Mannschaft, ist da...
Also ich sehe nichts kommen. Also ehrlicherweise, ich sehe nichts kommen. Also die Mannschaft wird durch Sané und Kouassi und weiß nicht, was sonst noch passiert, nicht schwächer.
Mutmaßlich.
Das ist so. Müller hat Peak, Boateng hat Peak, mit Süle gibt's gute Alternativen. Wahrscheinlich holen sie jetzt für Odriozola, der zurückgegangen ist, nochmal einen neuen Rechtsverteidiger mit Davis, den Shooting Star der Saison. Also ich sehe nichts. Wir können konstruieren und Situationen herbeireden.
Was müsste denn passieren eigentlich? Also klar, du müsstest Spiele verlieren.
Ich kann mir im Moment nichts vorstellen. Also man könnte jetzt sagen, jetzt wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn er mal wieder ein Spiel verliert. So.
Oder zwei.
Ich erinnere an den Herbst vergangenen Jahres, als selbst der Hansi Flick mal kurz der Hans im Pech war und gegen Leverkusen und Mönchengladbach, glaube ich, war es. Zwei Spiele hintereinander, unglücklich, mit 1-2 verloren. Ja. Die Mannschaft hat den Pfad der Weisheit zu keinem Zeitpunkt verlassen. Und das ist, glaube ich, auch ein Stück weit den überragenden menschlichen Fähigkeiten von Hansi Flick geschuldet.
Das wollte ich gerade sagen. Der macht ja nicht den Eindruck, dass er jemand ist, der dann sofort nervös wird oder irgendwelche verrückten Dinge macht und sagt, wir müssen jetzt alles über den Haufen schmeißen.
Und du hast es auch jetzt im Erfolg gesehen. Also wenn ich mich an so Trainergrößen in der Kategorie erinnere, so Jose Mourinho oder Pep Guardiola oder so, die würden natürlich diesen Erfolg immer auch ein Stück weit auf sich selbst beziehen, weil sie das einfach so, also
in ihrem Naturell so vorhanden ist.
Genau, ja. Also sie würden authentisch reagieren und würden natürlich auch ein bisschen durchblicken lassen, dass das schon auch mit ihnen und ihren Fähigkeiten zusammenhängt. Das hat ja Hansi Flick mit keiner Silbe getan. Also ein derart bescheidener Zeitgenosse. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. 35 Spiele von einer epischen Niederlage gegen Eintracht Frankfurt bis zum Triple. Also der hat aus einer Truppe von Zweifelnden und aus einer Truppe von Fragezeichen einen Triple-Sieger geformt. Also nie war der Weg so kurz, also von Null auf Triple, also Null in An- und Abführung, ja, von Null auf Triple wie jetzt und nie schien er so unmöglich wie vor 35 Spielen.
32 Siege, eine Unentschieden, zwei Niederlagen.
Ja.
Das, ich glaube, mehr braucht man nicht sagen.
Nee, wirklich, also mehr braucht man, es besteht überhaupt kein Grund zur Sorge, dass er sich selbst in irgendeiner Form überhöht und dann nicht mehr glaubwürdig ist, sondern Er ist bescheiden, er ist ein hundertprozentiger Fachmann und also es gibt keinen richtigeren Trainer für die Bayern.
Vielleicht
im Moment. Also
vielleicht ist das.
Heinkes hat das ja schon zum Jahreswechsel gesagt. Das ist der, das ist der Trainer, der in München eine Ära prägen kann.
Ja.
Und danach sieht's da gehe ich aus, mit.
Ja. Denn ja. Vielleicht ist das auch das perfekte Schlusswort, Wolf, weil Hansi Flick perfekt zu beschreiben, müsste man wahrscheinlich sagen, besser geht nicht.
Besser geht nicht.
Wir sind in der Nachspielzeit. Meine Hochzeitsglocken fangen schon fast an zu läuten, Wolf.
Ja, du heiratest, du musst los.
Ich muss los.
Was hast du dich entschieden?
Welches Outfit hast du dich entschieden? Schicke ich dir ein Bildchen. Das ist noch geheim und überraschend. Ich werde im einer Halbzeit mit Pulli.
In der kurzen Hose.
Genau. Ohne, eigentlich wollte ich gar keine Hose tragen. Aber mal schauen. Es ist auch kalt langsam. Ja. Deswegen muss ich mir das nochmal überlegen. Wolf, ich bedanke mich bei dir.
Ich mich bei dir. Es war ein außergewöhnliches Vergnügen.
Wir hören uns nächste Woche wieder aus den Bergen. Dann hoffentlich mit Ring am Finger, der Gattin im Arm. Und vielleicht nehmen wir sie einfach mal mit dazu. Schauen wir mal, wie sie es entwickelt.
Ja.
Lassen wir uns überraschen.
Sie soll berichten. Ja, sehr gut.
Wolf.
Ich freue mich.
Ich wünsche dir was.
Alles Gute, viel Spaß, sportlich bleiben und tschüss.